Liebe Gemeinde, Gemeinde Jesu Christi, der biblische Text, der die Weihnachtszeit beschließt, steht im zweiten Brief des Apostels Petrus im ersten Kapitel. Es sind die Verse 16 bis 19. Das Thema der Verklärung Jesu, das wir gehört haben in der Schriftlesung eben, wird aufgenommen und es wird gezeigt, die Verklärung Jesu ist ein Beweis für seine Wiederkunft. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Herr, wir haben dein Wort gehört. Bitte schließe es uns auf durch deinen Heiligen Geist. Darauf warten wir in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, wie so oft zu Beginn der Predigt im klassischen Gottesdienst eine kurze Bibelarbeit, bevor die eigentliche Predigt beginnt. Ich möchte euch gerne diesen Zusammenhang klar machen. Der Apostel Petrus beginnt mit der Verklärung Jesu als einem Ereignis in der Vergangenheit und dieses beweist ein Ereignis der Zukunft, die Wiederkunft Jesu. Und beide Ereignisse haben einige gemeinsame Themen. Jesus wird verklärt in Herrlichkeit, er wird wiederkommen in Herrlichkeit und bei der Verklärung ist ein helles Licht um Jesu und so wird Jesus auch wiederkommen. Und Petrus sagt nun, ich habe A erlebt, ich habe seine Herrlichkeit gesehen, seine Stimme gehört, da auf dem Berg der Verklärung, deshalb wird B auch kommen, das versichere ich euch, durch meine Autorität als Petrus. Am Montag hat ein Kollege von mir gesagt, mit der Wiederkunft Jesu kann die Gemeinde in unserer Volkskirche nicht viel anfangen. Wir sollten das Thema nicht so ins Zentrum stellen. Vor einem Jahr hatten wir eine Predigtreihe zu Dietrich Bonhoeffer und wie er die Endzeit sieht. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, ein Viertel der Predigten der evangelischen Kirche sollten die Endzeit, die Wiederkunft Jesu, diese letzten Dinge zum Thema haben. Und ich gehe davon aus, dass das, was mein lieber Kollege da gesagt hat, auf euch nicht zutrifft. Und ich hätte gern, dass ihr mir das auch zeigt. Was heißt die Wiederkunft Jesu für euch? Was verbindet ihr damit? Ich hole ein Funkmikrofon, wer was sagen möchte, kann das gerne tun. Was fangt ihr an mit dieser Aussage, mit diesem Topos, Wiederkunft Jesu? Hat mein Kollege doch recht. Ah, jetzt aber. Gut, man muss nur ein bisschen provozieren. Ich habe euch anderen nicht vergessen.
Wenn Jesus wiederkommt, wird er in Macht wiederkommen. Und alle werden vor ihm auf die Knie fallen.
Danke. Ach, ich habe die Gummibärchen vergessen. Corinna, könntest du mal am Ambo liegen, die Gummibärchen. Sven-Erik kriegt das erste Gummibärchen, meine Frau das zweite.
Dann wird alles anders, alles neu.
Dann werden die, die es jetzt noch nicht glauben, es glauben.
Er wird sichtbar wiederkommen und in Israel sein Reich errichten.
Vielen Dank, ihr Lieben. Corinna, hast du noch einen Überblick? Sandra und Sigrid Stückrath.
Die Verheißung, dass Gott alle Tränen abwischen wird, wird dann Wahrheit werden.
Es gibt besonders Eifrige, die sich zweimal melden.
In Jerusalem gibt es doch ein Tor, das extra zugemauert worden ist, durch das er wiederkommen soll, meine ich mal.
Ja, meines Wissens ist es das Osttor, durch das der Messias wiederkommen soll und das zugemauert wurde, damit der Messias eben nicht kommt.
Es wird alles offenbar werden, was jetzt noch verborgen ist.
Ich habe auch schon Gummibärchen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Glaube wird es dann nicht mehr geben, denn Jesus ist da, das brauchen wir gar nicht mehr. Hoffnung auf ihn, er ist ja auch schon da, aber die Liebe wird bleiben.
Vielen Dank, ihr Lieben. Das ist ja ein ganz kräftiges Zeugnis, was ihr da abgebt. Und als Letztes hören wir dann noch die Agnes.
Also für mich ist es neben der Auferstehung so die zentrale Sache, die das Evangelium bringt. Das ist für mich Hoffnung.
Vielen Dank. Unser Namenspatron Dietrich Bonhoeffer hätte seine Freude an euch. Es ist ja auch ein Artikel unseres Glaubensbekenntnisses. Er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die katholische Liturgie hat es jeden Sonntag. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Oder denken wir an den Christushymnus, den zwei junge Paare in unserer Gemeinde, die Peilers und die Schiemanns, als Traukapitel hatten. Darum hat ihn Gott auch erhöht, hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Peter Grab hat Offenbarung 21 erwähnt, die Zeit, in der sein Reich beginnt und kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen mehr sein werden, wo der Tod selbst nicht mehr ist. Wir können uns die Wiederkunft Jesu nicht vorstellen. Gewiss, aber das macht nichts. Wir können uns so vieles nicht vorstellen. Wie ein Blindgeborener die Farben sich nicht vorstellen kann, die Sonne, und doch gibt es sie. Die Wiederkunft Jesu gehört halt nicht zu dieser Welt mit ihren Gesetzmäßigkeiten. Sie ist machtvoller. Sie ist Abschluss dieser Weltzeit. Anfang eines unvorstellbar neuen, anderem, großen. Es gibt einige Anzeichen für die Wiederkunft Jesu. Die Bibel hat einige wenige Hinweise. Bei Sigrid Stückrath ist das erwähnt worden. Das Volk Israel ist wieder im gelobten Land. Das war bei den Verfassern des Neuen Testaments noch nicht der Fall, ist aber wieder seit 1948 der Fall. Und das Zweite, Gott sammelt sein Volk aus allen Sprachen und Völkern. Und das Dritte, ein Menschentyp, dem Gottes Gebote grundsätzlich gleichgültig ist, ist weltweit auf dem Vormarsch. Das sind so drei Hinweise auf die Wiederkunft Jesu. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Mitmachen, für diese kurze Bibelarbeit zur Wiederkunft Jesu. Jetzt beginnt die eigentliche Predigt, aber keine Sorge, sie ist auch noch nicht so lang dafür. Kennt ihr den Film Manche mögen's heiß? Da sagt Marilyn Monroe den berühmten Satz: Es ist nicht wichtig, wie lange man wartet, sondern auf wen man wartet. Warten gehört nicht unbedingt zu unseren Lieblingsbeschäftigungen. Auf einer Behörde, beim Arzt, auf den ersehnten Telefonanruf, auf das große Glück, die große Liebe. Beim Text aus dem zweiten Brief des Apostels Petrus geht es ums Warten. Der historische Zusammenhang ist folgender. Die ersten Christen waren irritiert und verunsichert. Sie warteten auf das Wiederkommen Jesu, auf das zweite Kommen in Herrlichkeit. Und sie warteten und warteten. Sie, die ersten Christen, gingen davon aus, dass zwischen dem ersten Kommen Jesu im Stall von Bethlehem und dem zweiten Kommen in Herrlichkeit nur eine kurze Zeitspanne liegt. Nun aber waren seit den Ereignissen damals, als Jesus gekreuzigt wurde, auferstanden ist, aufgefahren ist zu seinem Vater in dem Himmel, etwa 15 Jahre vergangen. Ich nehme die Zeitrechnung von Professor Klaus Berger aus dem Neuen Testament. Andere Theologen sehen das etwas anders. Und sie fragten sich, warum nur kommt er nicht? Inzwischen sind doch einige der Glaubensgeschwister verstorben. Was ist nun mit denen? Oder stimmt das vielleicht gar nicht? Und Jesus kommt nicht wieder. Sind wir vielleicht irgendwelchen Fabeln gefolgt? Ihr Lehren breiteten sich aus, dass Jesus gar nicht wiederkommen werde. Der Apostel Petrus lebt in dieser Situation und muss sich mit ihr auseinandersetzen. Er wusste, dass er bald sterben würde. Deshalb schrieb er zwei Briefe an die Christen damals. Es sind Abschiedsbriefe, die als Rundschreiben weitergereicht wurden an verschiedene Gemeinden. Petrus gibt hier ein Vermächtnis weiter und legt seine ganze Autorität in die Waagschale. Er sagt in seinen beiden Briefen, dass es, wie wichtig es ist, in diesen Zeiten des Wartens, der Irritation, der Irrlehre, ein gutes Glaubensfundament zu haben. Also, dass man die Heilige Schrift gut kennt, vor allem, dass man Jesus Christus, von dem diese Schrift zeugt, gut kennt, ihn persönlich kennt. Denn es ist nicht wichtig, wie lange man wartet, sondern auf wen man wartet. Darauf kommt es an, bis heute. Und unsere Zeit ist mindestens genauso verwirrt wie die Zeit damals. Petrus vergewissert seine Leser noch einmal darin, dass Jesus Christus sein Wort ganz sicher halten wird und wiederkommen wird. Denn sehr viele Weissagungen haben sich in Jesus Christus erfüllt. Der Morgenstern, von dem im 4. Buch Mose schon die Rede ist, er ist aufgegangen. Das Licht, das im Finstern scheint, von dem die Propheten gesprochen haben, es ist in Jesus in diese Welt eingebrochen. Das ist geschehen mit Weihnachten. Und vor allem die Verklärung Jesu, deren Augen- und Ohrenzeuge Petrus ist, hat stattgefunden. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, wir haben seine Stimme gehört. Das alles ist passiert. Darauf verweist Petrus und deshalb gilt, was er im ersten Satz sagt. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Das, was noch nicht erfüllt ist, wird noch geschehen. Früher oder später, warten ist angesagt. So, ihr Lieben, hängen Verklärung Jesu und die Wiederkunft Jesu zusammen. Jesus Christus hat seiner Gemeinde etwas Wunderbares versprochen. Er hat gesagt, ihr seid hier nicht allein gelassen. Ich komme wieder. Er hat uns in die Situation des Wartens hineingestellt, in eine Zwischenzeit. Und diese Zeit ist für uns oft nicht einfach. Still werden, warten, geschehen lassen, betrachten, vertrauen, hoffen, glauben, noch nicht schauen. Warum tut Jesus das? Warum zögert er nun schon seit 2000 Jahren sein Kommen so weit hinaus? Wäre es nicht viel einfacher für alle, wenn er schon längst gekommen wäre? Warum macht Gott nicht endlich ein Ende mit einer Welt, in der 300.000 Kinder als Kindersoldaten unter Waffen stehen, in der allein in China 13 Millionen Kinder abgetrieben werden? Warum macht Gott nicht ein Ende mit einer Welt, in der ein Präsident Putin sich sonnt mit Olympischen Spielen, die auf dem Boden stattfinden, auf dem die Volksgruppe der Tscherkessen fast ausgerottet wurde, mit Stadien, bei deren Bauarbeiter unter Verhältnissen wie Sklaven arbeiten mussten? Warum macht Gott nicht ein Ende mit einer Welt, in der jetzt im Februar 2014 10 Millionen Menschen in der Sahelzone nach einer schweren Dürre vom Hungertod bedroht sind, in der allein in Mali 500.000 Menschen auf der Flucht sind? Warum macht Gott nicht ein Ende mit einer Welt, in der jährlich 2,5 Millionen Menschen an Alkoholismus sterben und in Deutschland 200.000 Menschen an Krebs? Warum macht Gott nicht ein Ende mit einer Welt, in der die Jünger Jesu im Jahr 2014 so heftig verfolgt werden wie noch nie in der Weltgeschichte? Die ersten Christen hatten eine ganz große Sehnsucht danach, dass ein Ende ist mit dieser Welt, dass er es endlich zum Ende bringt, dass er wiederkommt in Herrlichkeit. Wie geht es euch damit? Habt ihr auch diese Sehnsucht? Ich habe wenige Beispiele erwähnt aus dem Februar 2014. Warum setzt Gott nicht ein Ende? Warum macht er nicht einen Schlussstrich? Warum ist er nicht schon längst wiedergekommen und hat sein universales Friedensreich beginnen lassen? Petrus erklärt es im zweiten Petrusbrief mit dreierlei. Erstens mit der Geduld und der Liebe des Herrn zu den Verlorenen. Er möchte, dass noch Zeit ist, dass sein Wort verkündet wird und dass viele hinzukommen, es auch annehmen für sich persönlich und gerettet werden. Zweitens erklärt es Petrus mit der göttlichen Mathematik, nach der ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre. Habe ich mich versprochen? In der ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das heißt also, Gottes Zeitmaß ist völlig anders. Wir können es nicht beurteilen, einsehen. Und das Dritte, was Petrus sagt, Gott will, dass seine Gemeinde in der Zwischenzeit reif wird und wächst im Glauben. Er möchte, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er steht nicht auf Instant-Produkte. Er möchte, dass wir lernen, auf ihn zu hören, seine Stimme zu erkennen. dass wir ihm immer mehr vertrauen lernen. Unser ganzes Leben und die ganze Natur besteht ja aus Wachstumsprozessen, aus Reifeprozessen. Wir können ein Apfelbäumchen pflanzen und am nächsten Morgen schon schauen, ob die Äpfel süß sind. Das geht nicht. Wenn wir eine Tulpenzwiebel in die Erde setzen, müssen wir fast ein halbes Jahr warten, bis sie blüht. Auch eine zwischenmenschliche Beziehung braucht Zeit des Wachsens und des Reifens, bis zwei Menschen sich immer besser vertrauen. Jesus wird wiederkommen und der Apostel Paulus hat einen ungewöhnlichen Beweis dafür. Es ist die Verklärung, die er erlebt hat als einer von drei Jüngern. Warum erwähnt er ausgerechnet das? Ich denke, der Apostel Petrus erzählt eine seiner großartigsten und wunderbarsten Gotteserfahrungen, um uns den Mund wässrig zu machen. Er möchte eine tiefe Sehnsucht in uns wecken. Er möchte, dass wir diesen wunderbaren Gott näher kennenlernen. Und bis dahin warten wir. Es ist nicht wichtig, wie lange man wartet, sondern auf wen man wartet. Und die Zeit bis dahin können wir ausfüllen mit schönen, wunderbaren Dingen. Der Apostel Petrus zeigt uns in diesen wenigen Versen, wie viel Schönes wir tun können. Und ich sehe im Vermächtnis des Petrus drei Aufforderungen, die Zeit zu nutzen bis zum Wiederkommen Jesu. Erstens, geh auf den Berg der Gottesbegegnung. Petrus hat sich zur Verfügung gestellt, dass Jesus ihn mitnimmt auf den Berg der Verklärung. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, dass er uns mitnehmen kann, dass wir uns im Alltag Zeiten reservieren, Zeiten des Wartens, der Stille, des Hörens. Es ist wichtig, dass wir Zeiten bewusst suchen, in denen wir ihm begegnen können. Moses kam zurück von seinem Berg der Gottesbegegnung vom Berg Sinai mit einem Glanz auf seinem Gesicht. Was ist dein Berg der Gottesbegegnung? Mein Berg der Gottesbegegnung sind solche Zeiten der Stille, wo ich mit Gott allein sein kann. Suche im Alltag solche Minuten, suche im Jahresablauf solche Tage. Der ehemalige Bischof der Württembergischen Landeskirche, Gerhard Meyer, hat einmal gesagt, der Begegnung mit Gott gehören 5 Minuten am Tag, 1 Stunde in der Woche, 1 Tag im Monat und 1 Woche im Jahr. Das schafft jeder, auch wer ganz stark beschäftigt ist. 5 Minuten am Tag, 1 Stunde in der Woche, 1 Tag im Monat, 1 Woche im Jahr. Das Letztere, die Woche im Jahr, das sind für mich diese 4 Tage im Kloster im Herbst, Meilensteine meines geistlichen Lebens. Das zweite Vermächtnis des Petrus, wie wir die Zeit sinnvoll füllen zum Wiederkommen Jesu. Achte auf das prophetische Wort. Petrus sagt wörtlich, ihr tut gut daran, dass ihr achtet auf das prophetische Wort als einem Licht, das scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht. Erinnert euch an die Predigt im letzten Herbst zum Thema Prophetie. Prophetie hat wenig zu tun mit Voraussagen in die Zukunft gerichtet. Das prophetische Wort ist das aufdeckende Wort, das immer wieder mir zeigt, wo ich fehle, das mir den richtigen Weg zeigt, mich zurechtbringt, mich korrigiert. Sprich mit Gott über deine Ordnung und Unordnung, deine Wege und Irrwege. Auch wenn Gott nichts verborgen ist und er all das weiß, wartet er darauf, dass du es ihm sagst. Es tut gut, ihm alles zu erzählen. Das dritte Vermächtnis des Petrus. Achte auf das Aufgehen des Morgensterns in deinem Herzen. Petrus sagt uns am Ende dieses kurzen Predigttextes, der Morgenstern wird aufgehen in euren Herzen. Die Kinder in Schule und Kindergarten singen so gerne das Lied, ich bin froh mit Jesus in meinem Haus. Gut zu wissen, jederzeit ist er hier. Mein Leben lang Jesus in mir, in meinem Haus, für alle Zeit und in Ewigkeit. Wenn er da wohnt in unserem Lebenshaus, dann wird er immer wieder neu strahlen und aufgehen. Gib ihm Raum in deinem Herzen. Sing Lieder für den Morgenstern, wie wir das heute Morgen tun. Der, auf den wir warten, dass er kommt in Herrlichkeit, lebt schon in uns. Der, auf den wir warten, dass er kommt am Ende der Zeit, ist schon da, der Erlöser ist hier. Deshalb singe, meine Seele, denn die Nacht ist vorbei. Mach dich auf und bringe deinem Gott Lob und Preis. Alle Schöpfung juble, wenn der Tag nun anbricht. Gottes Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt. Er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Ich lese euch zum Schluss nochmal den Predigttext vor aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Und ich hoffe, dass jetzt diese Zeilen euch vor die Füße fallen wie Goldbarren. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. In Jesu Namen. Amen.